herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Figure Franco-Allemand, dem deutsch-französischen Podcast. Ich bin Melissa Jäckel und werde euch durch diese Folge leiten. Heute sprechen wir über die koloniale Erinnerungspolitik in Deutschland und Frankreich. Ein Thema, das in beiden Ländern lange Zeit kaum Beachtung fand. Dazu haben wir die Politikwissenschaftlerin Sarah Rausch getroffen. Sie forscht zu postkolonialer Erinnerungspolitik und hat sich mit den Unterschieden zwischen Deutschland und Frankreich in der Aufarbeitung ihrer kolonialen Verbrechen beschäftigt. Wir sprechen über die Rolle, die der Holocaust in der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands eingenommen hat und weshalb Frankreich seine Kolonialgeschichte in Algerien erst spät thematisiert hat. Dabei kommen wir auch auf die bedeutende Rolle der Zivilgesellschaft zu sprechen. Viel Spaß beim Hören! Wir haben ja in letzter Zeit gesehen, dass Macron mehrfach die Verbrechen der französischen Kolonialherrschaft thematisiert hat, beziehungsweise zum Teil auch eingestanden hat. Und das hat er nicht zuletzt sogar bei seinem Besuch in Kamerun gemacht. In Deutschland lief das jetzt ein wenig langsamer alles ab, was jetzt die Anerkennung von dem Völkermord in Namibia betrifft. Und in dem Kontext wurde ja sehr oft der Begriff Erinnerungskultur erwähnt. Aber was verstehen wir eigentlich unter der kolonialen Erinnerungskultur?
Ja, ich selber benutze tatsächlich den Begriff der postkolonialen Erinnerungspolitik. Und zwar, um halt deutlich zu machen, also die unterschiedlichen Machtverhältnisse auch herauszuarbeiten, um zu sehen, auf welche Art und Weise der Kolonialismus halt zunehmend an Bedeutung gewinnt in den gesellschaftlichen westeuropäischen Gesellschaften. Dabei liegt vor allem der Fokus auf dem Postkolonialen, um zu verdeutlichen, auf welche Art und Weise die koloniale Vergangenheit bis in die Gegenwart fort- und nachwirkt, zu verdeutlichen, dass eben sozusagen mit dem Ende der formalen Kolonialreiche nicht die kolonialen Strukturen endeten, sondern auf welche Weise die sich halt weiter in die Gegenwart einschreiben. Deswegen würde ich sozusagen diesen Fokus auf das Postkoloniale an der Stelle lenken. Für den Bereich der Erinnerungskultur ist es halt die spannende Frage zu stellen, inwiefern wir gerade einen Moment erleben, in dem sich so eine Kultur beginnt herauszukristallisieren. Also gerade im Vergleich mit anderen Vergangenheiten, jetzt in Deutschland beispielsweise in Bezug auf die DDR-Geschichte oder auch den Nationalsozialismus, ist es ja so, dass wir im Bereich Kolonialismus jetzt auch keine Museen, Dauerausstellungen in dem Sinne vorfinden. Es gibt keine Gedenkorte, auch noch keine offiziellen Gedenktage, die als solche halt anerkannt worden sind. Deswegen stellt sich halt die Frage, ab wann sprechen wir von Erinnerungskultur? Ich will das jetzt gar nicht so fixiert setzen, aber das ist sozusagen auch eine Frage, was macht eine Erinnerungskultur, eine Gedenkkultur aus? Das heißt, ich habe für meine Arbeit bis jetzt erstmal von Erinnerungspolitik, um nochmal stärker auf diese Ebene der Aushandlungsprozesse zu fokussieren, also wie unterschiedliche Gruppen, zivilgesellschaftliche Initiativen Forderungen stellen, um überhaupt erst diese koloniale Vergangenheit bekannt zu machen, mit Bedeutung zu versehen und überhaupt Anerkennung auch zu fordern. Also lange genug haben wir in der Zeit oder waren wir damit konfrontiert, dass Kolonialismus keine Rolle gespielt hat in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Deswegen stellt sich dann auch nochmal diese Frage zu diesem, wie wird das halt kulturell, gesellschaftlich überhaupt praktiziert, als tatsächlich ein Gedenken, eine Gedenkpraxis, die halt Relevanz hat für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Genau, das wäre aber vielleicht nochmal so ein bisschen in der Abgrenzung, aber etwas, was im Aushandlungsprozess sich befindet. Also bewerten sicherlich andere auch auf eine andere Art und Weise.
Du hast ja die Zeitspanne angesprochen und dass es eben ein langer Prozess jetzt mittlerweile ist. Warum wurde denn die Kolonialgeschichte in beiden Ländern so lange verdrängt?
Das ist natürlich, also das sind auch unterschiedliche Ebenen zu betrachten. Zum einen ist es, kann man nicht ganz so sagen, dass die koloniale Vergangenheit keine Rolle gespielt hat. Es gab immer Gruppen, die aufmerksam gemacht haben darauf, also jetzt Beispiel in Frankreich, wenn wir über den Algerienkrieg reden beispielsweise, es gab immer die Berichte von Soldatinnen, die im Algerienkrieg gewesen sind, die danach ihre Memoiren veröffentlicht haben beispielsweise. Also auf der Ebene ist es nicht so, dass es dass es nicht sichtbar und präsent gewesen wäre. Genauso, wenn wir über den Völkermord an den Overherero Nama beispielsweise sprechen, hat es schon sehr viel früher, also bereits in den 1960er Jahren, auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit gegeben. Und durchaus auch sind die Archive sind ausgewertet worden. Besonders DDR-Historiker sind zu dem Ergebnis gekommen, diesen Völkermord tatsächlich auch als solch einen zu bezeichnen. Aber was sozusagen auf der Ebene verhandelt wird, ist natürlich nochmal ein Unterschied zu der gesellschaftlichen Sichtbarkeit. Und da ist es tatsächlich so, dass mit dem Ende des Kalten Krieges ab 1990 neues gesellschaftliches Klima entstanden ist. Also wieder Beispiel die Aufarbeitung des Völkermords an den Overherero und Nama. 1990 wurde auch erst Namibia unabhängig von Südafrika. Und das heißt, erst mit diesem Moment konnten die Gruppen der Overherero und Nama ihre Forderungen nach Anerkennung gegenüber der Bundesregierung formulieren und deutlich machen. Und das heißt, eigentlich ab diesem Zeitpunkt hat es auch angefangen, dass diese Gruppen aus Namibia sich dafür eingesetzt haben, den Völkermord aufzuarbeiten und auch in einen Dialog mit der Bundesregierung zu gehen beispielsweise. Gleichzeitig erleben wir ab 1990, dass es halt eine stärkere Hinwendung zur Aufarbeitung der Vergangenheit gibt. Also auch auf globaler Ebene. Es beginnt sich eine sogenannte Sprache der Versöhnung herauszubilden. Dass es halt zu einer moralischen Pflicht auch allmählich wird, sich mit den Verbrechen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Deutlich wird das beispielsweise auch in Frankreich, wo auch erst in den 90ern überhaupt erst das gesellschaftliche Klima entsteht, sich beispielsweise mit Vichy auseinanderzusetzen. Also auch der französischen Verantwortung für die Deportation von Jüdinnen und Judinnen, der Kollaboration mit dem Nationalsozialismus in Deutschland. Also das heißt, da entsteht halt auch eine ganz neue Gemengelage und auch im Zuge dessen wird koloniale Gewalt adressiert. Und in Frankreich ist es so, bis 1999 wurde der Begriff, also das Wort Algerienkrieg, als solches ja gar nicht verwendet. Also auf offizieller Ebene gab es diese Negation des Begriffes. Das war von den Ereignissen der Operation zur Aufrechterhaltung der Ordnung die Rede. Das heißt aber nicht, dass es nicht gesellschaftlich trotzdem bekannt gewesen ist, also durch eben Veteranenverbände thematisiert wurde. Und all diese Gruppen stellen halt bestimmte Forderungen, um auch diese offizielle Anerkennung zu erzielen, was in Frankreich mit dem Algerienkrieg dann ab 1999 der Fall ist. In Deutschland dauert das noch mal viel länger. 2004, also zum 100-jährigen Gedenken an den Beginn des Völkermords an den Overherero und Nama, entsteht erst das erste Mal eine größere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Völkermord. Ohne dass er zu diesem Zeitpunkt als solcher benannt worden wäre. Also das braucht dann noch mal einige Zeit tatsächlich, aber genau.
Ja, um nochmal auf diesen gesellschaftlichen Aspekt zurückzukommen. Welche Rolle spielen denn Emotionen wie beispielsweise Schuld, Scham oder Empörung in dieser Auseinandersetzung mit kolonialen Verbrechen?
Für mich war Ausgangspunkt die Frage, um mich mit Emotionen in postkolonialen Erinnerungspolitiken zu beschäftigen, tatsächlich dieser Befund, dass einige Vergangenheiten, also in meinem Fall war es der Ausgangspunkt der deutschen Gesellschaft, in der ich halt sozialisiert wurde, die Feststellung, warum sind einige Vergangenheiten wichtiger auf gesellschaftlicher Ebene als andere? Also warum ist da diese Pflicht zu gedenken, aufzuarbeiten, bestimmte Gedenktage einzurichten? Also diese Differenz war der Ausgangspunkt gewesen für meine Untersuchung, um festzustellen, dass Emotionen eine ganz große Rolle darin spielen, eben diese moralische Verpflichtung, die Pflicht zur Aufarbeitung gesellschaftlich herzustellen. Das heißt, ich habe mich gar nicht so sehr mit diesen einzelnen genannten Emotionen auseinandergesetzt, sondern viel eher mit der Frage, was muss gesellschaftlich passieren, damit die Aufarbeitung mit auch lang zurückliegenden Vergangenheiten zur Pflicht und zur Norm erzeugt wird. Und dann tauchen natürlich diese unterschiedlichen Begriffe wie der Schuld, der Scham, der Verantwortung auf, die aber auf ganz unterschiedliche Weise ausgestaltet werden und die auch, also wo auch ein Ringen um Deutungshoheit dran sichtbar wird an diesen Begrifflichkeiten. Also um ein Beispiel zu geben, wenn wir über Scham beispielsweise reden, das ist ein Aspekt, ne? Aber beispielsweise am deutschen Fall zeigt sich, dass die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit lässt sich in Deutschland tatsächlich fast ausschließlich im Zusammenhang auch mit der Aufarbeitung oder mit der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus verstehen. Und während halt Anfang der 2000er in Bezugnahme auf den Nationalsozialismus oft und das Holocaust-Gedenken insbesondere der Kolonialismus vielleicht keine große Rolle gespielt hat oder oft auch ins Verhältnis gerückt wurde und weniger Bedeutung zugemessen wurde, konnte ich in meiner Analyse in den letzten 20 Jahren erkennen, dass im Prinzip im Kontext des Holocaust-Gedenkens überhaupt erst koloniale Gewalt sichtbar werden konnte. Also dass eben Bezugnahmen hergestellt wurden, beispielsweise in der Auseinandersetzung mit von Windhoek nach Auschwitz. Ne? Also sozusagen, in welche Form hängen koloniale und nationalsozialistische Gewalt zusammen? Das sehen wir einmal auf historischer Ebene, da hat halt historiografisch, geschichtswissenschaftlich, hat eine Auseinandersetzung begonnen. Es wurden neue Forschungsprojekte dazu initiiert. Aber auch erinnerungspolitisch können wir das sehen. Und beispielsweise hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass dieser positiven Bezugnahme auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocaust-Gedenkens, dass die koloniale Vergangenheit dort eingebettet wird. Also das heißt, man würde Scham auf sich laden, würde man nun die koloniale Vergangenheit nicht auch so gut aufarbeiten, wie es mit dem Nationalsozialismus erfolgt ist. Natürlich ist das eine sehr ambivalente Bezugnahme in dem Moment, ne? Also weil es zum einen immer wieder nur koloniale Gewalt nur denkbar wird im Rahmen der Aufarbeitung mit Nationalsozialismus und Holocaust-Gedenken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite verbleiben wir halt sehr stark in einem nationalen Rahmen. Also das heißt, eine Auseinandersetzung ausschließlich mit deutscher Kolonialgeschichte, die in einem Zusammenhang gestellt wird, auch mit der Aufarbeitung von Nationalsozialismus und dem Holocaust. Also das heißt, wir sehen hier eine Ambivalenz. Auf der einen Seite wird koloniale Vergangenheit dadurch sichtbar, aber auf der anderen Seite ist es halt eine sehr stark deutsch-national, also als Nationalgeschichtsschreibung in dem Sinne, ne? Also eine Einbettung des deutschen Kolonialismus in diese Form von Geschichtsschreibung.
Genau, du hast den Holocaust ja angesprochen und die Aufarbeitung dessen eben. Und gibt es abgesehen davon dann noch weitere Unterschiede im Umgang mit der kolonialen Aufarbeitung, also was jetzt Frankreich und Deutschland betrifft? Also wie mit kolonialer Gewalt umgegangen wird oder auch mit historischer Verantwortung beispielsweise?
Zentrale Unterschiede zwischen den beiden Ländern liegen natürlich darin, dass in Frankreich es sehr viel mehr Akteurinnen geben, die halt Sichtbarkeit einfordern. Na, also natürlich auch in der Konfrontation damit, dass in Deutschland sehr viel länger diese Bezugnahmen zur kolonialen Vergangenheit nicht stattgefunden haben. Also das Wissen auch dazu wahrscheinlich geringer ist darüber. Also beispielsweise Tansania oder die Kolonialgeschichte Tansanias ja jetzt mittlerweile erst die Auseinandersetzung damit begonnen hat in den letzten Jahren. Tatsächlich ist es aber so, dass es auch ähnliche Mechanismen zwischen Frankreich und Deutschland eben gibt und dass es eben diese dezidierte auch das Schreiben von nationalen Geschichtsschreibungen und was auch in Frankreich sehr stark eine Fokussierung halt immer auf das französische Empire eben ist und auch dieses Wahren der Deutungshoheit über die Auslegung von Kolonialgeschichte. Und dabei sieht man vor allen Dingen ganz konkret, dass Frankreich, obwohl es halt eine viel längere Auseinandersetzung damit gibt, noch eine große Schwierigkeit dabei versteht, überhaupt Kolonialismus als ein Gewaltsystem aufzufassen. Das ist beispielsweise etwas, was in der Auseinandersetzung mit dem Völkermord an den Ovaherero-Nama, also zumindest anhand der Materialien, die ich auch ausgewertet habe für meine Analysen, das ist halt sehr viel, also in Deutschland tatsächlich Kolonialismus als Verbrechen und als Unterdrückungssystem halt Anerkennung findet, wohingegen das halt in Frankreich erst allmählich passiert tatsächlich. Also gerade mit dieser Fokalisierung auf den Algerienkrieg, also um hier ein weiteres Beispiel zu geben, da wird halt ausschließlich oder sehr vordergründig auf die Zeit zwischen halt 1954 und 62 fokussiert. Die gesamte Phase der Kolonisierung, die ja aber bereits im 19. Jahrhundert begonnen hat, findet da eher weniger Beachtung in diesen Auseinandersetzungen. Das heißt, der Algerienkrieg wird überhaupt nicht oder sehr wenig in das größere koloniale Unterfangen eingeordnet und entsprechend halt auch als ein asymmetrisches Unterdrückungsverhältnis halt wahrgenommen, sondern eben als Algerienkrieg oft in der Bewertung halt als naja, Kombattenten, die sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet sind. Ne? Also das ist so ein bisschen, also diese koloniale Realität halt anzuerkennen, ist beispielsweise auch noch eine Sache, die sich erst allmählich im französischen Fall vollzieht. Oder man muss halt sehen, wer die Schritte hin und zurück irgendwie in dem Moment auch sind. Ne? Aber Macron beispielsweise hat ja 2017, noch bevor er Präsident geworden ist, ja auch vom Kolonialismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen. Als Präsident hat er diese Formulierung ja nicht mehr wiederholt. Ne? Also was darauf auch hindeutet, wieder diese vorsichtige Auseinandersetzung damit, überhaupt ein Statement, also einer Bewertung vorzunehmen, was halt sozusagen die koloniale Vergangenheit anbelangt und die halt sozusagen auch wirklich als asymmetrisches Gewaltverhältnis zu markieren.
Beide Länder haben ja sehr lange gebraucht, bis sie mit der Aufarbeitung begonnen haben. Und es gibt ja jetzt auch immer noch sehr viele Hürden, beziehungsweise die Prozesse laufen ja sehr, sehr langsam ab. Warum tun sich beide Länder denn so schwer damit, die kolonialen Verbrechen aufzuarbeiten?
Ist natürlich natürlich auch mehrere Ebenen, die da eine Rolle spielen. Ne? Zum einen, also auch wenn wir uns jetzt beispielsweise die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder Vichy angucken, sind das auch keine schnellen Prozesse gewesen. Also ne, ich habe jetzt ja gerade schon Anerkennung Vichy, das war 1995. Also da, ne, das sind die Fragen dieser Anerkennung, ist basiert halt auf den Forderungen von meistens zivilgesellschaftlichen Gruppen, von Veteraninnen. Und es ist halt ganz konkret auch mit der Umverteilung von Ressourcen verbunden. Ne? Also das heißt, dass auf symbolischer Ebene sprechen wir über die Anerkennung, das Benennen. Ne? Es geht halt bei, wenn wir Veteraninnen Anerkennung sprechen, dann geht es beispielsweise um die Zahlung von Renten, ne? Um die Anerkennung eines Status. Und das heißt auch vor diesem Hintergrund, es geht um die Deutungshoheit über die Geschichte. Ne? Also wie Geschichte geschrieben wird, was als historische Fakten Anerkennung findet. Und das ist halt, das lässt sich für viele Auseinandersetzungen betrachten, dass das halt nur auf Druck erfolgt. Und das waren halt, also konkret für die koloniale Vergangenheit, sind das halt immer zivilgesellschaftliche Akteurinnen gewesen. Es sind Betroffene, es sind Opfer, es sind die Nachfahrenen der Opfer gewesen. Und die sind natürlich oft in einer weniger machtvollen Position gegenüber staatlichen Autoritäten, müssen sehr viel Engagement aufbringen, viel unbezahltes Engagement. Ne, müssen halt, wenn wir konkret über die Ovaherero und Nama sprechen, die ist eine Bevölkerungsgruppe, die halt auch innerhalb Namibias marginalisiert ist. Also keine Regierungsrepräsentanz beispielsweise hat. Das heißt, selbst auf namibischer Ebene selber erstmal für die Sache einstehen musste und für die Anerkennung des Völkermords halt eintreten musste. Und letztendlich verknüpft es sich halt mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit, ne, nach der Frage von Umverteilung. Konkret auch im Fall der Ovaherero und Nama sprechen wir über die Forderung von Entschädigungszahlungen, Wiedergutmachung für den Völkermord. Na, es geht um die Frage der Umverteilung von Land, konkret in Namibia, beispielsweise in Frankreich. Also da sind das ja dann auch nochmal die unterschiedlichen Ebenen, über wer Forderungen stellt. Sprechen wir über die Regierung Algeriens, ne? Oder sprechen wir halt über Mitglieder der französischen Gesellschaft, wie beispielsweise den Pied Noir oder den Harki, die auch als Gruppen, als Betroffene, als Nachfahren der Betroffene ganz unterschiedliche Forderungen auch an den französischen Staat stellen. Aber es geht halt viel um Repräsentanz, es geht um Sichtbarkeit und es geht halt auch um Umverteilung von Ressourcen und letztendlich auch um die Position in der Gesellschaft, die bei eingenommen wird. Ne? Und das ist halt immer ein machtvoller Aushandlungsprozess in dem Fall, der ja auch nicht abgeschlossen ist. Ne? Und deswegen sind das halt sehr langsame Prozesse, mit denen wir konfrontiert sind, um eben genau auch diese Zuschreibung von Bedeutung zu erzielen, gesellschaftlich.
Um nochmal auf die Zivilgesellschaft zu sprechen zu kommen, wie wirkmächtig würdest du sagen, sind die zivilgesellschaftlichen Akteure? Also welche Rolle nehmen sie genau ein? Was können sie bewegen und was haben sie schon erreicht?
Auch das würde ich tatsächlich wieder an Beispielen machen. Ne? Also weil Es sind natürlich teilweise sehr langsame Prozesse, um halt beim deutschen Fall zu bleiben und den Overherero und Nama. Ich hatte es gesagt, der Aktivismus der Overherero und Nama hat bereits in den 1990er Jahren begonnen. Bereits Mitte der 90er Jahre wurde versucht, Kontakt zum Bundespräsidenten beispielsweise aufzunehmen, wenn der gerade auf Staatsreise in Namibia gewesen ist. Und tatsächlich hat sich zu der Zeit gezeigt, da die Overherero und Nama sind mit ihren Forderungen überhaupt nicht angehört worden. Es gab gar kein Interesse daran, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Bundesregierung hat bereits seit Beginn der frühen 90er von einer besonderen Verantwortung gegenüber Namibia gesprochen. Dabei ist aber nie ausbuchstabiert worden, in welchem Sinne diese Verantwortung gemeint ist. Also Kolonialismus hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und tatsächlich lässt sich dann im Verlauf der Jahre aber zeigen, die Overherero und Nama haben tatsächlich transnational aktivistisch gewirkt. Also es gab unterschiedliche Gruppen auch in den USA. Es wurden halt Verbindungen hergestellt, auch mit Gruppierungen in Deutschland, ne, wie beispielsweise Berlin postkolonial. Damit haben sich unterschiedliche Akteurinnen haben begonnen, dann sich einzusetzen für eine Aufarbeitung. Na, und letztendlich sind es aber auch tatsächlich Entwicklungen auf namibischer, also sozusagen auf Regierungsebene in Namibia, dass halt irgendwann auch die Regierung ab 2006 beispielsweise eine Aufarbeitung des Völkermords gefordert hat, das dann auch gegenüber der Bundesregierung verdeutlicht hat. Also es sind halt diese kleinen Schritte und Mechanismen. Klagen sind eingereicht worden, auch auf internationaler Ebene. Man hat versucht halt auch eine internationale Gemeinschaft auf die Thematik aufmerksam zu machen, damit auch Druck aufzubauen. Also das sind halt diese unterschiedlichen Ebenen, die zusammenkommen, um letztendlich erfolgreich Sichtbarkeit zu erzeugen. Und letztendlich ist es tatsächlich auch eine Forschungspraktik gewesen und die postkoloniale Wende. Also auch, dass sozusagen viel stärker auch postkoloniale Theorien, Forschungsperspektiven ab Beginn der 2000er Jahre an Bedeutung gewonnen haben. Das heißt, auch im akademischen Betrieb wurde viel stärker zu diesen Themen gearbeitet. Und all dies kreiert dann letztendlich ein Umfeld, in dem es halt immer schwieriger wird, bestimmte Forderungen zu ignorieren. Ja, es muss sich dann sozusagen damit auseinandergesetzt werden. Und das heißt, dass letztendlich die Ergebnisse dann nicht immer so sind, wie sich das die Gruppen wünschen. Also auch hier am Beispiel ist es ja, die Bundesregierung weigert sich nach wie vor, Entschädigungen für den Völkermord zu zahlen. Das ist halt nach wie vor eine Forderung der Overherero und Nama. Und da ist sicherlich, also die Anerkennung, die offizielle, hat ja bis jetzt auch noch gar nicht stattgefunden. Also 2021 ist ja der Abschluss des Dialogs zwischen der namibischen und der deutschen Regierung angekündigt worden. Aber tatsächlich ist diese gemeinsame Erklärung, die angekündigt wurde, bis heute ja noch nicht unterschrieben, eben weil den Forderungen der Overherero und Nama darin nicht Rechnung getragen wird oder weil sie auch nicht die Repräsentanz gefunden haben, die sie sich einfordern.
Um einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, gibt es denn Dinge, wo Deutschland und Frankreich vielleicht voneinander lernen können, also in Bezug auf die Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik, die Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen?
Ich denke, da passiert tatsächlich mittlerweile relativ viel. Also gerade, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber gerade hinsichtlich der sogenannten Restitutionsdebatte, na, die ja auch dann ab 2017, 2018 angestoßen wurde durch den Restitutionsbericht von Benedikt Savoy und Felvin Sarre, ist tatsächlich, also das ist tatsächlich ein transnationaler Moment. Also Benedikt Savoy ja auch als Professorin, die in Deutschland und Frankreich tätig ist und immer zwischen diesen beiden Staaten gearbeitet hat. Da sieht man tatsächlich, dass da eine Debatte angestoßen wurde, aus der mittlerweile ja auch deutsch-französische Projekte hervorgegangen sind. Also Provenienzforschungsprojekte, wo es darum geht, die Herkunft kolonialer Bestände in den Sammlungen, in den Museen zu erforschen und darüber dann ja auch Rückgaben einzuleiten. Also das ist ja auch ein Forschungsfeld, was ja auch Benedikt Savoy weiter verfolgt. Und ich denke, aus der Perspektive, also das ist ein kleiner Anfang, aber gerade halt in diesem internationalen Austausch. Also ich glaube, das Zentrale dabei ist nicht nur als eine deutsch-französische Kooperation zu verstehen, sondern Kolonialismus Und das Nachwirken vor allen Dingen von kolonialen Strukturen lässt sich halt nicht innerhalb von nationalstaatlichen Grenzen verstehen. Kolonialismus war ein europäisches Projekt, ne? Und in dem Sinne war es grenzüberschreitend. Das zeigt sich halt auch gerade in der momentanen Sichtbarkeit, in der Aufarbeitung. Also Black Lives Matter hat das beispielsweise auch gezeigt mit den Stürzen der Statuen, verdeutlicht, auf welche Art und Weise halt Kolonialismus und koloniale Strukturen weiterhin wirkmächtig sind, wo überall die Spuren in den westeuropäischen Staaten liegen. Und ich denke, da liegt halt ein großes Potenzial, eben über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten und dahingehend auch irgendwie Geschichtsschreibung neu zu denken, auch den Geschichtsunterricht neu zu denken, wie halt diese Themen vermittelt werden.
Was wäre denn ein, ja, mehr oder weniger konkretes Zukunftsbild für eine gerechte und eine inklusive Erinnerungskultur? Kann man das irgendwie beschreiben?
Ich denke, dass das im Aushandeln begriffen ist gerade. Also ich finde das halt zentral, dass das auch das keine Fragen letztendlich sind, die sich sozusagen nur innerhalb entweder Deutschlands oder Frankreichs beantworten lassen, sondern gerade konkret in der Auseinandersetzung mit kolonialer Vergangenheit kann das nur eine Frage sein, die halt in Kooperation und in Austausch mit den Herkunftsgesellschaften auch beantwortet werden kann und wo es wahrscheinlich auch unterschiedliche Antworten je nach kolonialem Kontext geben wird. Also im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Völkermords an den Ovaherero und Nama sind die Forderungen der betroffenen Gruppen, der Nachfahrinnen ziemlich deutlich. Also das heißt, Gerechtigkeit bedeutet halt dann letztendlich auch eine Form von Herstellung sozialer Gerechtigkeit, die eine Umverteilung in den Blick nimmt. Also was sozusagen konkret auf die Gegenwart und auf die Situation der betroffenen Gruppen abzielt. Andere Fragestellungen werden vielleicht andere Antworten erfordern. Aber generell stellt sich vielleicht auch die Frage danach, wie kann eine postkoloniale Erinnerungskultur tatsächlich aussehen? Was sollte die beinhalten? Welche Auswirkungen hat das eben auf die Vermittlung von Geschichte in den Schulen? Wie sollte es Gedenkorte geben und wo sollten die sein? Wie sollten die bespielt werden? Aber ich denke, das sind alles offene Fragen, die tatsächlich im Dialog auch beantwortet werden müssen.
Vielen Dank, Sarah Rausch, für dieses informative und interessante Gespräch. Wir können davon mitnehmen, wie entscheidend die Zivilgesellschaft für die Aufarbeitung und Anerkennung kolonialer Verbrechen ist. Und dass die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir freuen uns über euer Feedback in den Kommentaren und hoffen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Habt ihr Vorschläge oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@dfja.eu. Bis zum nächsten Mal. À la prochaine fois. Ein Dank geht auch an unser Team. Für die Redaktion dieser Folge waren Melissa Jeckel, Christian Bissinger und Carla Schäfe verantwortlich. Den Schnitt hat Lucia Schreiner übernommen.